23,000 people. And now in season 6, presented by 6B47. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 6 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by 6B47. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 15. Gast in Season 6 ist Michael Buchbauer, der mit RZB, Erste Group, Verbund, Austrian Microsystems und vor allem Andritz Börsegeschichte geschrieben hat und mit mir vor etwas mehr als 2 Jahren die Börsegeschichte auch abgelaufen ist. Lieber Michael, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Ja, hallo Christian, danke, freue mich, dass wir uns nach so langer Zeit wieder mal sehen, freue mich total.
Ich freue mich auch. Ich glaube, das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, hier sind wir die Börsegeschichte abgelaufen. Und da kommen wir zum Schluss dann. Das war nämlich in der Recherche schwieriger als beim Laufen.
Absolut, ja. Absolut.
Aber da kommen wir zum Schluss noch dazu. Lieber Michael, Werdegang, Karriere-Podcast. Wir haben als erste Station die RZB. Im Jahr 1990 ist der Losgang bei dir eingetragen. Wie bist du damals als junger Bub zum Raiffeisensektor gekommen und was hast du dort gemacht?
War total spannend, ehrlich, weil ich habe in Graz studiert und bin dann 1990, habe ich dann quasi mein Studium beendet, Magister geworden bei der WWL. Und dann habe ich gedacht, was machst du jetzt eigentlich? Und ich habe gewusst, die Jobs gibt es eigentlich nur in Wien, in Graz war das eher rar gesät. Und Aktien haben mich immer schon interessiert, da war da vor dem Studium am Plan überhaupt kein Thema. Aber ich dachte, okay, RZB schreibt eine Stelle aus, bewirbst sie einfach und habe mich da beworben, bin dann auch genommen worden und bin dann eigentlich in den internationalen Aktienanalyse eingesetzt worden, was total spannend war, nämlich mit null Ahnung einfach hinzugehen und dann gefordert sein, Aktien zu analysieren, internationale Aktien zu analysieren. Ich war damals für Japan zuständig, für Deutschland etc. und das war total spannend. Also ich habe da echt viel gelernt, muss ich sagen.
Das war ja, glaube ich, bei Japan, haben wir jetzt nicht vorbesprochen, schon so die Phase, wo der große Boom vorbei war, weil genau. Das war in den 80er Jahren, das war ja alles Japan eigentlich,
kann man ja sagen. Ja, genau, das war der Nikkei, der bei 40.000 ist genau. Dann abgestürzt auf 20.000 und sich.
Bis heute nicht mehr gesehen.
So ist ja. Das.
Na, war spannend. RZB, du bist dann Mitte der 90er Jahre zur Erste Group gewechselt und hast was Ähnliches dort gemacht.
Genau, ich habe da die Möglichkeit gehabt, stellvertretender Leiter vom Research zu werden. Mhm. War auch habe mich total gefreut, dass mir die Gelegenheit gegeben hat, diesen Job zu machen. War dann aber nur kurz dort an sich, habe auch sehr viel dazugelernt und habe dann quasi ein anderes Angebot bekommen und bin dann weiter gewandert quasi.
Ich bleibe noch kurz bei der Bankzeit. Jetzt beginnt dann nämlich doch die andere Phase, die Corporate-Phase. Banken sind ja auch Corporates,
ja,
aber die börsennotierten Unternehmen, sagen wir so. Wir haben damals ja auch noch einiges eingetragen jetzt, dass du zum Beispiel Trainer für Optionen und Futures warst. Also das war damals auch mein Fachgebiet. Aber erzähl doch auch da ein bisschen was
dazu. Das war total interessant. Ja, auch bei der RZB passiert an sich. Damals war das Thema ÖTOP ja sehr relevant an sich und hat man damals gesucht, quasi Leute, die Normalanleger, aber auch Raiffeisenkassen unterrichten, was ein ÖTOP macht, was man da tun kann etc. Und habe gedacht, okay, man finde ich ganz toll, dass man mir die Chance gibt und habe dann bei der Commerzbank da in Frankfurt dieses ÖTOP Optionen Futures Seminar gemacht, mit einem Zertifikat abgeschlossen und habe dann quasi bei Raiffeisen Kassen an sich unterrichtet, was eben eine Option ist, was ein Futures ist, wie man sie absichern kann etc. War total spannend.
Und weil man es ja locker angehen wollte, das Ganze, und du trainerst ja sonst auch herum irgendwie, nicht nur im Finanzbereich, sondern auch im Sportbereich, oder?
Da kommt, ja.
Also ich ziehe das jetzt mal vor.
Das stimmt. Auch eine gewisse Art von Trainer, was mir total viel Spaß macht, ist, ich bin aktiver Fitnesstrainer, das heißt, ja. Ich unterrichte fast täglich eigentlich in diversen Studios in Graz Cardiotraining und Krafttraining. Und ich mache es deshalb einerseits, weil es mir total viel Spaß macht, zweitens auch, weil ich selber fit bleibe. Weil ich habe dann quasi, ich muss dann zu gewissen Zeiten im Fitnessstudio sein, sonst findet man immer wieder Ausreden, im Büro dauert es so lang an sich. Und das mache ich jetzt seit 5 Jahren und ich muss sagen, das macht mir total viel Spaß. Also das ist, und den Leuten, glaube ich, macht es auch viel Spaß. Ich glaube, ich kann da gut mithalten an sich selbst, gegen ganz Junge an sich und das hält mich selber auch jung.
Ist eine wichtige Mischung, Cardio und Kraft, weil die meisten Leute haben entweder oder, ne?
Das stimmt. Ist aber eine gute Voraussetzung auch fürs Laufen.
Na klar.
Weil also Cardio brauchst du fürs Laufen, aber natürlich die Muskeln an sich brauchst du ja genauso. Und glaube ich, Krafttraining wird bei vielen Läufern auch unterschätzt, dass man das auch braucht.
Also ich habe auch nur eins von beiden. Cardio bin ich zufrieden, wenn ich nicht gerade irgendwie Long-Covid-Vermutungen habe und so weiter und so fort. Wir kommen ja noch zum Sport. Es gibt ja immer wieder Bezugspunkte auch in unserer gemeinsamen Geschichte. Zum Beispiel das Kennenlernen, das kommt erst später. Jetzt sind wir mal im Jahr 1995 und beim Verbund. Bitte, Michael.
Ja, Verbund, habe dann quasi gewechselt vom... Hab dann quasi Seiten gewechselt vom Research eben zur Corporate-Seite an sich. Der Verbund war damals schon, hat damals erste Schritte gesetzt im Aufbau von einer Investor Relations Abteilung. Der damalige Leiter, den habe ich eben gekannt, weil ich eben Verbund analysiert habe von der Erste Group aus. Und er hat mich gefragt, ob ich Interesse hätte, weil er wechselt woanders hin, ob ich Interesse hätte, zum Verbund zu wechseln und dann.
Muss ich da kurz ins Wort fallen? Das ist ein klassischer Karriereweg für Analysten, oder?
Eigentlich schon,
ganz tief ins Unternehmen einkippt, den externen Blick mit hat und
so. Eigentlich schon, ja. Es macht total viel Sinn an sich, weil man weiß genau, wenn du dann auf der Corporate Seite, was interessiert eigentlich die Analysten? Ja. Was wollen die wissen von einer Firma? Mhm. Da kann ich mir Equity Survey auch drauf ausrichten. Drum, glaube ich, war es relativ interessant auch vom Verbund, dass ich dort anheuere und ich muss sagen, ich habe da mit Dr. Pister sicher wirklich einen tollen Chef gehabt, der mich total unterstützt hat. Und ich glaube, in den 3 Jahren, wo ich dann dort war, haben wir einiges geleistet, auch unter die Verbundaktie hat sich ja ganz toll entwickelt. Das erinnert mich ein bisschen an mein Abschiedsgeschenk, wie ich beim Verbund auch weg bin. Haben wir damals die Kollegen gegeben, so Eintrittsdatum Michael Buchbauer, Kurs Verbund 720, Austrittsdatum 3 Jahre später, Kurs Verbund 1460.
Schön.
Also total toll. Also das habe ich heute noch bei mir im Wohnzimmer hängen. Ja.
Stichwort Verbund und ja, mehr als 10 Jahre nach deiner Zeit hatte ich auch vor kurzem einen leibenden Gast, den Wolfgang Anzengruber.
Ah, okay.
Bei dem war es so, der war ja als CEO am Anfang die erste Hälfte seiner Ära die schlechteste Aktienmathematik, weil er sehr früh auf Trends wie Nachhaltigkeit oder wie kann man nur drauf kommen gesetzt hat und in der zweiten Hälfte die fette Ernte eingefahren hat, was ich ihm wirklich vergönne. Und dann Bottomline, die leibendste Aktie in dieser Ära im ATX auch war. Verbund war ja auch schon beim IPO spannend mit diesen Tranchen, die es da gehabt haben.
Ja,
das
stimmt.
War für mich eine Volksaktie, obwohl es damals keiner kapiert hat, dass man das auf 3-mal gezahlt hat. Also ganz, ganz tolle Performance.
Ja. Das stimmt, ja, Verbund ist beeindruckend ehrlich. Also, und auch immer quasi dann das Rennen EVN gegen Verbund an sich.
Ja,
genau. Wer ist besser, wer ist schlechter?
EVN hat ja damals größere Börsenumsätze gehabt, eine Zeit lang als der Verbund. Ist aus heutiger Sicht vollkommen undenkbar, aber das war damals schon eine spannende Zeit. Und bei dir geht es weiter dann in den 90er Jahren zu einem Unternehmen namens Austria Microsystems, AMS, und die hat ja mit der heutigen AMS und schon gar nicht AMS Osram seit kurzem kaum mehr was gemeinsam, aber
kaum
bitte auch
mehr.
Ein paar Worte zum
kaum
Wechsel
mehr.
Und zum Unternehmen.
Ja, damals war für mich dann eigentlich unerwartet, habe ich die Möglichkeit bekommen, von Wien ja nach Graz zurückzuwechseln.
Das dachte ich mir, ja.
War ich von mir überhaupt nicht geplant und auch nicht, das wird eigentlich nie passieren. Ich habe mich in Wien sehr wohl gefühlt. Aber dann hat man mir die Möglichkeit gegeben, bei Investor Relations, bei Austria Microsystems zu übernehmen und auch gleichzeitig einen neuen Bereich dazuzulernen, den Bereich Kommunikation. Mhm. Ich habe dann auch die Pressearbeit mitgenommen, also quasi eher vorher, denn jetzt habe ich die Presse mit dazu bekommen und das war für mich die Chance, aber die musst du ergreifen. Und ich muss sagen, das hat sich dann auch für mich persönlich sehr ausgezahlt.
Und die Austria Microsystems alt unter Anführungszeichen ist ja sogar bis in den ATX gekommen. Das war in dieser Zeit eine lässige Aktie einfach und unter Bremstetten kannte man von einer genialen Dennis-Davis-Cup-Partie und
absolut.
Von der AMS oder Austria
Microsystems. Und das Schloss, ja. Berühmt-berüchtigte Schloss, ja.
Genau. Berüchtigt weiß ich nicht. Ich kenne es nur von Fotos zur Bebilderung von Artikeln, aber da können wir nachher einen Sonderpodcast über berüchtigte Feste.
Ja, das stimmt.
Da gibt es sicher einiges. Und ja, irgendwo diese Zeit, 1998, 2000, 2002 oder so, denke ich auch, werden wir uns da mal kennengelernt haben, weil ich kann mich erinnern, ich habe immer wieder mit der österreichischen Sporthilfe auch gemeinsam so Marathonstaffeln aufgestellt beim VCM und die haben damals gesagt, nicht despektierlich gemeint, den Buchbauer musst einladen. Ja, wenn es gute Läufer braucht, und das war damals schon im Markt offenbar bekannt, dass der Buchbauer Wir reden jetzt einen Tag nach dem Vienna City Marathon. Es gibt ja den Sprecher, den Michi Buchleitner.
Ja, das stimmt.
Der Michi Buchbauer, wie so da muss man immer einen Tag nachher nachdenken. Und in der Tat, ich kann mich noch gut erinnern, ich durfte damals 5 Staffeln zusammenstellen, Börsevorstand Obersteiner und so weiter. Und du bist herkommen, ob du auch im Ganzen laufen kann. Das war ja auch eine super Zeit. Und jetzt bleiben wir kurz bei dem Thema. Ja, deine Marathon-Bestzeit?
Amsterdam, 3:10.
Wow.
Da bin ich heute noch stolz drauf, ja, ganz toll.
Absolut Respekt.
Ganz toll.
Und nehme ich an, genauso hast du es geplant gehabt, oder?
Ja, also ich bin schon sehr ehrgeizig, muss ich sagen, natürlich, aber wie gesagt, ich hole aber nicht 100, ich will aber nicht 110% oder was erreichen. Also wenn es mir nicht gut geht, dann laufe ich langsam an sich und ich bin auch nicht enttäuscht, wenn ich eine gewisse Zeit nicht erreiche. Ich gebe schon mein Bestes natürlich, das ist ganz klar. Aber mittlerweile, glaube ich, habe ich schon ein bisschen eine Routine im Laufen. Ich bin 51 Marathons gelaufen schon bisher.
Das ist der Wahnsinn.
Möchte jetzt Mitte Mai in Helsinki laufen, meinen 52. Und ich sage, solange meine Knie mitmachen etc. und es geht mir noch gut, dann solange möchte ich das machen.
Na, dann viel Erfolg mit dem, was du dir da vorgenommen hast für diesen Leibwand Nord.
Das stimmt. Ja. Mein schlechtester Marathon war übrigens in Wien, wie es so heiß war.
Ja.
Kannst du vielleicht erinnern, als es einen Marathon gegeben, wo es so 30 Grad gehabt hat.
Dann hintereinander. Ja, genau, das war immer
da
so.
Da bin ich 3:59 gerannt und das war dann wirklich die Hölle. Aber war auch eine tolle Erinnerung.
Ja, da hat der Vierer schon aufgeleuchtet, ganz leicht. Aber du hast aber, ja. Nein, also Marathon und Herr Drassel, da reden wir nicht weiter. Ich bin eher der Mann für die kürzeren Strecken. Aber wir kommen dann noch zu so einer gemischten Strecke zum Schluss. Wieder Sport mal weg, ganz kurz.
Okay.
Und Andritz 2000.
Ja.
Da ist was losgegangen für die Wiener Börse, eine Riesenstory, eine der besten Unternehmungen auch. Also ich glaube, wir haben am Wanderpokal 25 Jahre, der ist immer wieder beim Verbund. Die Andritz ist noch nicht 25 Jahre an der Börse.
Ja, das stimmt.
Ganz, ganz vorne mit Challengen einfach. Und es war ein Börsegang, der nicht beim ersten Mal gemacht worden ist. Bitte ein paar Worte zum Wechsel innerhalb von Graz, von Unterbremstetten nach Andritz und wie es da losgegangen ist bei dir.
War sehr interessant, dass ich habe dann einen Anruf bekommen, wirklich am Nachmittag einen Anruf, ein Herr Leitner hat sich bei mir gemeldet.
Leitner, genau.
Und ja. Ich habe eigentlich am Anfang gar nicht viel damit anfangen können. Andritz habe ich schon bekannt, aber Leitner war mir nicht so bewusst. Und
ich würde, Entschuldigung, eine Zwischenfrage stellen. Ich weiß ja, dass er jetzt, also das wissen alle, die sich für die Börse interessieren, dass er jetzt bei AMS Osram investiert ist. Hat er da im Vorjahr gemeldet?
Ja, genau, genau, Aufsichtsrat.
Als Aufsichtsrat.
Genau.
Weißt du, ob er damals schon bei der Austrian Microsystems alt?
Nein, war nicht involviert. Okay. Nein, soweit ich weiß, nicht. Nein.
Entschuldigung, ich muss nicht. Das nein. So Querverbindungen zwischenlaufen und an. Aber wir sind zurück, Andritz,
ja,
IPO. Und
habe einen Anruf bekommen, Leitner, ja, okay, und hat gemeint, okay, er weiß im Prinzip, dass sie bei AMS Investor Relations mache an sich und Andritz plant einen Börsegang, ob er das Interesse hätte, da Andritz so mitzubegleiten beim Gang zur Börse und okay, ja, hören wir gerne mal an. Und dann das Schöne war nämlich, und das ist auch typisch für Leitner, hat er gesagt, ja, Herr Buchbauer, wann haben Sie denn Zeit, dass Sie jetzt mit ihm vorbeikommen für erstes Gespräch? Und ich habe gesagt, naja, nächste, übernächste Woche. Na, das passt nicht so gut, aber wenn Sie jetzt in 2 Stunden Zeit hätten.
Schön.
Typisch ja. Leiter, kommen Sie rauf. Und ja. Dann bin ich raufgekommen, habe mit ihm gesprochen und war der Personalchef dabei. Und hat er gesagt, ja, wir müssen uns kurz besprechen. Wir melden uns bei Ihnen. Und 3 Stunden später hat man bei mir angerufen, Herr Buchbauer, Sie können kommen. Alles geschickt schon, Sie starten bei uns. Also ganz toll. Aber ich typisch Leitner, wie er arbeitet und ja. Wie das Unternehmen geführt hat.
Und das war ja kein Börsegang dann beim ersten Mal, sondern ihr habt da durchaus Selbstbewusstsein gehabt und bitte auch da ein paar Worte dazu für die Nicht-Zeitzeugen, sagen wir mal so.
Ja, da war eine damals quasi Börsegang 2000 geplant im September an sich. Genau. Ja, damals war die New Economy und wie das ganze New Economy Blase geplatzt ist an sich, ist natürlich, sind ja viele Investoren abgesprungen. Börsegänge waren damals eigentlich nicht mehr sexy an sich. Und wir haben dann damals gesagt, okay, na, es macht keinen Sinn, weil der Preis, den wir da hätten bekommen, wäre echt zu gering gewesen für den Wert der Firma. Und haben dann aber gesagt, na, okay, wir machen trotzdem eine Pressekonferenz, sagen aber, dass wir einen Börsegang absagen und dann vielleicht früher oder später den Börsegang noch einmal probieren. Und de facto war es dann 2001 soweit, haben dann im Juni 2001 dann auch den Börsengang dann geschafft und wie gesagt, und dann von damals ist es dann stetig bergauf gegangen.
Ich glaube, es ist wirklich eine dieser stetigen Stories auch gewesen. Nur natürlich gibt es die großen Verwerfungen wie Lehman, wo wir alle eine aufs Dach gekriegt haben, auch die andere jetzt aber weniger stark als der Gesamtmarkt. Und
das stimmt.
Was sind so Milestones, die du dich besonders erinnern kannst in der Andritz-Zeit, die ja zum Jahresende dann zu Ende gehen wird, da kommen wir zum Schluss
noch. Ja.
Aber was waren so die Börsengang natürlich?
Ja, aber Andritz war immer total spannend. Ich muss sagen, mir war es nie langweilig. Es war so eine spannende Zeit, die 23 Jahre, die ich bei Andritz arbeiten durfte, muss ich sagen. Ja. Also ich blicke da sehr positiv zurück. Und wir haben so viele Firmen übernommen, es war kein Tag wie der andere an sich und ich habe mich auch nicht vorbereiten können für den nächsten Tag, weil das ist Herr Leitner gekommen, wir haben das Akquisitionstarget oder was auch immer oder wir machen das und das war für mich also total spannend.
Ja, und ich habe sogar einen eigenen Jingle gemacht, der Andritz-Auftrag. Ich habe ihn jetzt nicht auf dieser Börse-People-Plattform da drauf, auf meinem Button sehe ich gerade, aber weil ihr auch so viele Aufträge kriegt und das ja andere Unternehmen kommunizieren da und weil sich irgendwas im Aktionariat verschiebt, der ist über 5 und unter 5 und dann irgend, ist wurscht. Also ganz eine schöne Sache und du hast bei Andritz ja auch unglaubliche Vielfalt an Funktionen gehabt, Investor Relations, dafür wurdest du geholt.
Genau.
Aber auch Treasury zum Beispiel.
Das stimmt, ja. Treasury ist dann später zugekommen an sich. Ja, wir haben damals, der Andritz war natürlich dann, wie gesagt, wir sind ja stetig größer geworden und haben dann eine Größe erreicht, wo wir gesagt haben, an sich, das Ganze muss auch standardisiert werden an sich. Und ich habe dann Herr Leitner vorgeschlagen, ob ich nicht für die Andritz-Gruppe immer die Treasury-Abteilung neu aufbauen soll etc. Und habe mir dann vertraut und so gesagt, habe ich dann 2008 habe ich dann das Treasury bei Andritz übernommen.
Kurz vor Lehman oder nach Lehman? War das vor oder nach Lehman?
Das war vor.
Vor Lehman. Hey super, ich kann was, ich habe sogar eine Optionen- und Futures-Trainer-Ausbildung und dann kommt Lehman. Ne?
Ja, natürlich.
Also ich habe damals alle Lehrbücher, die ich, ich habe nicht nachgelesen, aber man hat halt was gelernt über die Jahre, hast vergessen können. Ja,
absolut.
Dann sind die Zinsen weg, geflogen irgendwann einmal. Das Treasury ist auch nicht leichter geworden.
Nein, überhaupt nicht. Und wir haben doch immer 2 Milliarden an Bruttoliquidität zu veranlagen gehabt und muss sagen, Holz, glaub auf Holz an sich, wir haben keinen Verlust mit einer Bank gehabt. Wir haben wirklich ein ausgeklügeltes Counterparty-System gehabt, das auf CDS-Spreads basiert, aber auch auf Ratings. Und ich glaube, da sind wir gut durch die Krise gekommen und haben quasi keine finanziellen Verluste einfahren müssen. Ja.
Und natürlich getrieben und erfunden und konstruiert von Wolfgang Leitner hat die Andritz auch sehr, sehr viel akquiriert, M&A und nicht nur organisches, sondern auch eben dieses anorganische Wachstum. Und da wurden zum Beispiel auch Teile von der VATEC oder auch von der Kovacs-Gruppe erworben. Und eine so eine Geschichte hast du dann als Geschäftsführer auch übernommen, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, das ist recht, ja, das stimmt. Okay. Das war dann 14. Hat man mir die Möglichkeit gegeben, kaufmännische Geschäftsführer bei der A&E, die wir von der Kovacs-Gruppe übernommen haben, sich das zu machen. Total spannend. Hat mein quasi Berufsspektrum sich nochmal deutlich erweitert an sich. Und habe das auch 2 Jahre gemacht. Und wir haben dann sehr erfolgreich mit einem anderen Geschäftsführer dann die A&E mit der Andritz AG verschmolzen und das hat dann ganz gut funktioniert.
Wunderbar. Und irgendwelche speziellen Memories noch an die Pandemie, die uns dann, sowas haben wir alle nicht gelernt, trotz aller Ausbildung. Wie war das damals? Wie hast du das in diese Tage, diese ersten Tage?
Es war so unglaublich, irgendwie so unfassbar an sich und ich kann mich erinnern, bei mir hat meine Nichte angerufen, die gesagt, na okay, ich soll schnell was einkaufen gehen, weil sie gehört, man sperrt alles zu etc. Und ich habe dann rausgeschaut und dann im Supermarkt war alles voll an sich und wir selbst in der Firma haben nicht gewusst, wie es jetzt ist und ich muss sagen, während der Zeit, wo wir die Lockdowns gehabt haben, die meisten im Homeoffice waren, ich war eher Typ, wenn man der im Office gerne war. Und ich war oft sind wir im 4. Stock ganz alleine gewesen, überhaupt keine Menschen selten, nur meine Assistentin war dabei, das war sehr spooky teilweise an sich. Also es war schon, ich glaube, das ist so eine Sache, an die ich mich sehr lange erinnern werde, ja, auf alle Fälle, ja.
Ja. Hineingefallen in die Pandemie ist auch der 30er des ATX, da ist die andere jetzt dann 20 Jahre dabei gewesen, so circa. Und wir beide haben dann gesagt, also ich habe Plauderläufe gemacht zum 30er vom ATX und als abschließendes, krönendes Highlights habe ich mir eingebildet, ich möchte alle 20 Headquarters für Wien halt, von den, die man in Wien so findet, gemeinsam mit dir ablaufen. Habe dir die Idee erzählt, sorry. Und nach minus 10 Sekunden, also noch bevor ich es gesagt habe, warst du begeistert. Ja. Und ich kann mich erinnern, wir sind da irgendwie, das war noch die Pandemie, wir waren im Jahr 1 der Pandemie, sind immer am Wochenende da herumgerannt, bei so einem diesigen Wetter.
Ähnlich wie heute, ja.
Ähnlich wie heute, genau. Haben dann zuerst recherchieren müssen, wo zum Beispiel manche Unternehmen ihr Wien-Headquarter haben, das habe ich gar nicht gewusst. Ja, manche. Und dann haben wir eben folgendes Setup gemacht, 20 ATX-Unternehmen, 25 Kilometer, die wir gemeinsam bewältigt haben. Tempo 4,54 war gar nicht so schlecht auf dem Kilometer, genau, trotz Reden und Suchen. Und Höhenmetern, zum Beispiel zu Andritz in Wien rauf.
Ja. Stimmt, stimmt.
Und 30 Jahre ATX, also es war eine schöne Geschichte. Ich freue mich auch heute auf ein Remembering dieses Plauderlaufs.
Gerne wieder, Christoph.
Ja, heute laufen wir aber den 25er, machen wir heute nicht. Ja, sportliche Ziele hast du genannt. Und wir haben gesagt, zu Jahresende wirst du dann was anderes machen. In welche Richtung kann es bei dir gehen, Michael?
Ich bin eigentlich für alles offen, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe sehr viele verschiedene Hüte auf. Ich kenne mich im Kapitalmarkt gut aus. Ich glaube, bin in der Pressearbeit relativ gut und ich verstehe auch ein bisschen was von Finanzen. Ich schaue mir da sehr viel an. Was mich sehr interessiert, ist das Thema Nachhaltigkeit. Ja. Da habe ich mich sehr reingetigert, muss man sagen. EU-Taxonomie etc. und alles, was auf die Unternehmen zukommt. Da mache ich jetzt noch ein paar Spezialausbildungen und das Thema Nachhaltigkeit, vielleicht auch Beratung von Firmen, Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien, Berichterstattung, das ist für mich schon ein ziemliches Steckenpferd, muss ich sagen, und die Richtung möchte ich ja gehen in Zukunft, muss ich sagen.
Also du bist einer von den 10% meiner Gäste, die bei EU-Taxonomie lächeln, ein bisschen die anderen 90 verfallen halbwegs und flink vom Schiedsrichterstuhl, ja. Aber es ist schon eine Sache, wo wir lebenslanges Lernen wohl haben wird. Das bleibt uns noch ein bisschen, glaube ich.
Das bleibt. Vom
Regulativ her wird da noch viel Neues
an Ideen. Es kommt dann dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz.
Klingt auch sehr leibend irgendwie, ja, genau.
Dann kommt die CSRD. Ja. Ab 2025, also dann.
Jetzt für die Hörerinnen und Hörer kurz erklären, bitte, was das sein kann.
Die Corporate Social Responsibility Act an sich kommt dann auch, Directive. Und da gibt es eben einige Verpflichtungen, die Unternehmen halt gewisse KPIs und Umweltdaten, die berichtet werden müssen, etc.
Ja. Jetzt kurz noch die Frage zur EU-Taxonomie als international tätige Unternehmen, die wir da im ATX halt auch sind und die andere jetzt im Speziellen. In jedem Land anders, oder? Wenn man Tochtergesellschaften hat, ist nicht so leicht, dass man einmal strebert und sagt, was für Österreich gilt, gilt auch zum Beispiel für Niederlande.
Es sollte gleich sein, weil es EU-Taxonomie heißt, aber natürlich ist das...
Die Harmonisierung ist noch weit weg, glaube ich, oder?
Ist noch weit weg und die Auslegungen sind also unterschiedlich. Ja. Und ich muss sagen, wir haben uns natürlich im Vorfeld von der EU-Taxonomie auch von gewissen, von unseren Wirtschaftsprüfern auch von diversen beraten lassen und da gibt es auch sehr konträre Aussagen. Einer sagt so, der andere sagt so. Also muss man das Unternehmen selbst entscheiden, für was entscheide ich mich jetzt, aber auch selbst innerhalb der Experten gibt es da sehr große Meinungsdifferenzen.
Und das interessiert dich wirklich?
doch.
Ja gut, also das ist ja wahnsinnig spannend. Ja,
total spannend. Und vor allem auch dann, wenn du dann die KPIs hast und das dann auf quasi auf Papier zu bringen, dass auch die externen Leute, unbedarfter Leser, das auch versteht. Und das ist, glaube ich, schon eine große Challenge. Und das macht mir total viel Spaß.
Ja, klingt super. Eine meiner Lieblingsfolgen in dieser Serie ist auch mit der Karin Lehnhardt von der Erste Group. Sie ist dort auch ESG-Verantwortliche, kümmert sich aber zusätzlich auch noch um MiFID und so weiter. Oh. Und nicht einer von 10%, sondern der einzige Mensch, der bei MiFID gelacht hat. Das ist leibend irgendwie. Und sie ist auch eine Sportlerin, sie ist Europameisterin im Reiten. Ja, also irgendwie, glaube ich, muss man sportlich sein, um sich das Ganze reinzuziehen. Lieber Michael, wir gehen jetzt laufen und ich verdrücke mich jetzt nicht mit einem Abspann-Jingle. Oder doch? Oh ja, weil ich wollte nämlich den spielen, den Sport-Jingle. Es lebe der Sport. Und das machen wir jetzt noch gemeinsam. Plauderlauf. Danke, dass du bei mir im Studio warst und bist. Wir ziehen uns jetzt um.
Die Böcke
an, wie man so sagen, ihr Hörerinnen und Hörer da draußen. Für mich war es eine Highlight-Folge. Ich glaube, man hat das gehört. Tschüss einmal von meiner Seite.
Ja, danke auch, Christian. Hat mir total viel Spaß gemacht und gerne wieder.
Und jetzt gehen wir es an. Tschüss und Baba.
Tschüss.